Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Adlerohren – Tiroler Landtagsgeschichten. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Ich werde euch in den nächsten Wochen und Monaten Geschichten aus und rund um den Tiroler Landtag erzählen. Unser Augenmerk liegt dabei auf Tirol, seinem Landesparlament, unserer Demokratie und was sich dort hinter den Kulissen abspielt. Wir wollen für euch die Fortschritte im Land hörbar machen und euch herausragende Persönlichkeiten des Tiroler Landtags vorstellen. Und nicht zuletzt, wir möchten auch gern eure Fragen beantworten, die ihr uns immer wieder zum Landtag stellt. Wir läuten diese erste Folge stilecht mit der Original-Tiroler Landtagsglocke ein. Und wir können euch an dieser Stelle schon versprechen, zum Auftakt wird es actionreich. Wir erzählen die Geschichte von Franz Weber, einem ehemaligen Tiroler Landtagsabgeordneten, der bei der legendären Operation Greenup eine Schlüsselrolle gespielt hat. Diese Operation gilt als eine der erfolgreichsten Aktionen des US-Geheimdienstes während des gesamten Zweiten Weltkriegs und hat Innsbruck und umliegende Gemeinden 1945 vor der Zerstörung bewahrt. Hinter den Ereignissen standen Menschen, deren Mut uns heute noch inspiriert. Einer von ihnen war der ehemalige Landtagsabgeordnete Franz Weber, Tiroler durch und durch und eine Schlüsselfigur in dieser Operation. Folge 1: Operation Greenup oder was der Tiroler Landtag mit Kultregisseur Quentin Tarantino zu tun hat.
Ich mache das nicht mit. Wir verlängern das Regime, das wir eigentlich längst schon ablehnen oder immer abgelehnt haben und sind da treue und brave Soldaten. Ne?
Was ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Franz Weber aus einem alten Tondokument. Beginnen wir also mit der Frage: Was hat der Tiroler Landtag mit dieser Geschichte zu tun? Darauf gibt uns Sonja Ledl-Rossmann, die amtierende Landtagspräsidentin, eine erste Antwort.
Es war bei der Landtagssitzung im Mai 2020 und wir haben dann einen Antrag diskutiert, in dem es um mehr Aufarbeitung oder Erinnerungskultur gegangen ist. Und dort ist dann zum ersten Mal der Name Franz Weber gefallen. Und in der Debatte haben wir sehr schnell festgestellt, dass eigentlich so alle Abgeordneten schnell gefesselt waren, so von seiner Geschichte. Und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass der Großteil von uns die genaue Lebensgeschichte von Franz Weber nicht gekannt hat.
So ist es auch Matthias Breit, dem Leiter des Gemeindemuseums Absam, ergangen. Ich mache mich auf den Weg zu ihm in das historische Gebäude nahe der Basilika St. Michael. Er erzählt mir, dass erst ein Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit aus dem Jahre 2014 ihn auf die Geschichte des Tiroler Deserteurs und späteren Landtagsabgeordneten Franz Weber aufmerksam gemacht hat.
Und wir haben dann versucht, einmal in Oberbayerfuss festzustellen, ist diese Operation Greenup überhaupt dort bekannt? Sie war nicht bekannt und das hat dann zu zwei jeweils bummvollen Vortragsabenden im Peter-Anich-Saal in Oberbayerfuss geführt, wo natürlich sehr viele Fragen aufgetaucht sind rund um diese Operation Greenup, wo sehr viele Namen aus Oberbayerfuss genannt worden sind, von denen jeder weiß, dass die Familien in Oberbayerfuss leben, aber niemand hat eine Ahnung gehabt, dass die involviert waren.
Daraufhin befassen sich die Historiker Matthias Breit und Peter Birker eingehender mit der Geschichte der Operation Greenup. Und wo werden sie fündig? Am Eingang des Sellrheintals, in dem sie auf den Namen Franz Weber stoßen. Ein weithin bekannter Landtagsabgeordneter, aber eben auch ein Wehrmachtsdeserteur, der in seiner Heimatgemeinde Oberbayerfuss Schutz gefunden hat und nicht nur er. Denn die Dorfgemeinschaft hat damals auch seine zwei amerikanischen Kollegen vor den Nazis versteckt.
Franz Weber aus Oberbayerfuss war einer der ganz, ganz wenigen Wehrmachtssoldaten, die ihre Zweifel an diesem Krieg letztendlich dann so dahingehend realisiert haben, dass sie aktiv die Wehrmacht verlassen haben, zum Feind übergelaufen sind, also zu den Befreiern, zu den Alliierten, und dort auch dokumentiert haben, dass sie also nicht in Kriegsgefangenschaft das Ende des Krieges erleben wollen, sondern dass sie aktiv sich einsetzen wollen gegen diesen Weltanschauungskrieg, den die deutsche Wehrmacht in ganz Europa dann letztendlich auch auf die ganze Welt ausdehnen wollte.
Ich war jetzt an der Stelle, wo ich mir gesagt habe, hier kannst du gehen. Weil ich habe gesagt, ich kann natürlich jetzt dabei bleiben, sein wird gar nichts, entweder falle ich oder ich gehe in Gefangenschaft. Und danach bin ich 3 Jahre Soldat gewesen. Aber wenn man so überzeugt ist, dass die Geschichte zu einem heillosen Elend, zu einem KZ Europa oder weiß ich was führt, das war mir längst wirklich ehrlich klar, dann kannst du nicht danach sagen, ja, ich war eh alle Welt dagegen.
Was ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Franz Weber aus einem alten Tondokument. Er hat erst in den 1980er Jahren öffentlich über seine Erlebnisse gesprochen und in diesem Interview beschreibt Franz Weber den Moment, als ihm während des Feldzugs gegen die Partisanen in Jugoslawien klar geworden ist, so kann's nicht mehr weitergehen. Aber was tun? Zu den Partisanen, zu den Kommunisten überlaufen? Nein. Dann doch lieber zu den Amerikanern, hat er sich gedacht. Und als sein Trupp im September 1944 in Italien stationiert war, hat sich eine Chance ergeben, den Plan in die Realität umzusetzen.
4 Elsässer, sonst habe ich mir zu niemandem was sagen getraut. Ne? Denen habe ich dann gesagt, horcht, ich gehe bei nächster Gelegenheit. Ne? Und die 4 Elsässer waren natürlich gleich einverstanden. Mit denen bin ich dann in der Nähe von Viareggio. Haben wir müssen Minen legen auf der Straße und eine Brücke laden zum Herrichten, zum Sprengen. Und da habe ich dann so eingerichtet, dass ich die 4 mitgenommen habe, weiter vor.
Franz Weber kommt also in ein Kriegsgefangenenlager der amerikanischen Armee in Süditalien. Und dort fällt er ziemlich schnell einem US-Kommandanten positiv auf. Dieser ist überzeugt, Franz Weber ist genau der Richtige für eine geplante Geheimdienstmission mit Fred Meyer und Hans Wienberg. Diese beiden Spione zählen zu den 1000 jüdischen Flüchtlingen, denen es tatsächlich gelungen ist, die USA zu erreichen.
Die für sich ihre Erfahrungen sowohl mit dem Antisemitismus vor dem NS-System und dann auch im NS-System dahingehend ihre Schlüsse ziehen, dass sie sagen, sie möchten sich einer Armee anschließen, die aktiv dieses System bekämpft. Und sie kommen über eine Geheimdienstausbildung über den Kriegsschauplatz Nordafrika mit den Alliierten nach Italien und dort werden sie mit Franz Weber in Kontakt gebracht. Es geht bei diesen Operationen der Amerikaner hinter der Front darum, dass immer wieder jemand, der mit den lokalen Verhältnissen vertraut ist, der ein Quartier besorgen kann, zusammengearbeitet wird.
Im Nachhinein fragt man sich, warum genau dieses Trio? Das macht ein Schreiben an den Geheimdienst Office of Strategic Services, kurz OSS, das ist die Vorgängerorganisation der CIA, deutlich. Der Historiker Matthias Breit übersetzt für uns das Originaldokument aus dem Jahr 1945.
Der Fred Meyer ist der Team-Captain. Er ist 23 Jahre alt und sehr aggressiv. Er spricht Deutsch und Französisch. Das war sehr wichtig, weil er stammt aus Freiburg. Er ist ein Mechaniker, also ein Diesel-Engineer in Civil Life. Also er hat technische Fähigkeiten und er ist daher aufgrund seiner beruflichen Ausbildung, er hat bei Ford gearbeitet, ist er dafür prädestiniert, Industrie und Militärspionage zu betreiben. Er ist ein Natural Leader, heute würde man sagen eine Alpha-Persönlichkeit und er hat eine Remarkable Ability, also eine bemerkenswerte Fähigkeit, in unerwarteten Situationen zu improvisieren. In diesem Dokument, der zweite Mann ist Hans, Radio Operator, also der Funker. Er ist ein Dutch American, stammt also aus den Niederlanden, ist ebenfalls 23 Jahre alt und spricht Niederländisch, Französisch und Deutsch. He is intelligent and completely loyal and devoted to Fred. Also er ist jemand, der sich aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Fred Meyer zu 100% auf seine Fähigkeiten verlässt und auch auf sein, heute würde man sagen, extrovertiertes Wesen verlässt, während er wahrscheinlich eher jemand war, der dafür geeignet war, wochenlang in einem Dachboden zu verschwinden und keinen oder wenig Außenkontakt zu haben. Und der dritte in diesem kurzen Schreiben ist der Frank Winston. Und das war der Deckname für den Franz Weber. Das Wichtige steht natürlich an erster Stelle, ist a native of Innsbruck, 25 years old. Also er hat lokale Kenntnisse. Er war Student und ist 1940 zur deutschen Armee eingezogen worden. Und man kann den Frank Winston unter Umständen als Italiener verkaufen nach außen hin, weil er etwas Italienisch und etwas Englisch spricht. In addition to his native tongue, also zu seinem Tiroler Dialekt wahrscheinlich. He is conservative, also er ist auch politisch eingestuft worden. His contacts and relatives and friends of long standing. Also er konnte verweisen auf stabile, heute würde man sagen, soziale Beziehungen, diese stabilen sozialen Kontakte, auf die sich der Franz Weber verlassen konnte in Oberbeerfuß und wahrscheinlich auch darüber hinaus, waren ja die Grundlage dafür für den Erfolg dieser Operation.
Diese drei Männer sollen also herausfinden, wie es um die von den Nazis so bezeichnete Alpenfestung Innsbruck bestellt ist. Eine ihrer Aufgaben war es, erstens den Eisenbahnverkehr über den Brenner zu beobachten und Informationen über Waffenlieferungen der Wehrmacht zu liefern. Doch bevor sie all diese Missionen angehen konnten, brauchten sie mal einen sicheren Zufluchtsort, von dem aus sich alles organisieren hat lassen.
Die Aufgabe meines Vaters war eigentlich die, den Hans Wimberg und den Fred Meyer sicher nach Innsbruck und dann letztlich nach Oberbeerfuß zu bringen.
Ihr habt jetzt gerade Bernhard Weber gehört, einer der beiden Söhne von Franz Weber. Gemeinsam mit ihm reisen wir jetzt gedanklich zurück in jene eiskalte Februarnacht 1945, in der sich sein Vater erstmals einen Fallschirm umschnallte und ins Ungewisse sprang.
Das hat damit angefangen, dass in einer waghalsigen Aktion, Fred Meyer sagt immer, die Turbinen haben geglüht bei den Motoren des Flugzeuges, sind sie abgesprungen in einer Gegend, alles weiß, in der Nacht, kein Mensch hat was gesehen. Und mein Vater hatte die Gegend schon ein bisschen gekannt, weil er die Berge sehr gemocht hat, ja, und war viel am Berg. Und er hat sie dann versucht, sicher vom Absprungspunkt einmal in die Ambergerhütte zu bringen. Die haben sie halt müssen aufbrechen, weil die waren natürlich nicht offen. Haben sie einmal zwei, drei Tage verbraucht, um sich zu orientieren, wo es eigentlich lang geht. Ja, und dann ist es ihm, glaube ich, schon gelungen, auch durch seine Beziehungen zu den örtlichen landwirtschaftlichen Institutionen, sie sicher einmal ins Inntal herunterzubringen.
Bernhard Weber empfängt mich schon früh morgens in seinem gemütlichen Einfamilienhaus im winterlichen Arzl gemeinsam mit seiner Frau. Er trägt sein Haar grau meliert und wirkt sehr neugierig. Seine Frau kümmert sich aufmerksam um die Bewirtung und bietet mir Kaffee und Vanillekekse an. Sie ist es auch, die im Laufe des Gesprächs ein Fotoalbum auf den Tisch legen wird, in dem sie akribisch die Familiengeschichte dokumentiert hat. Lange Zeit kannte Bernhard Weber die abenteuerliche Geschichte seines Vaters selbst nur vom Hörensagen.
Mein Vater hat eigentlich nie darüber gesprochen, aus welchen Gründen immer. Die sind uns nie bewusst geworden. Aber natürlich, je älter wir geworden sind, mein Bruder und ich, wenn wir so ins Jugendalter gekommen sind, haben wir schon mitbekommen, dass sich da was getan hat. Nämlich der Fred Meyer war ja dann auch oft bei uns in Oberbeerfuß und hat eine unheimliche Beziehung zu diesem Dorf aufgebaut. Und da wurde uns dann schon bewusst, was da los war.
Man kann feststellen, Mut war in Bernhard Webers Familie und in Oberbeerfuß generell weit verbreitet. Seine Tanten spielten nämlich auch bei der Mission Greenup eine wichtige Rolle. aber auch andere Menschen, wie zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister Alois Abentung, einer der ersten, der den drei Agenten Quartier gegeben hat bzw. ihnen Quartiere besorgt hat. Zum Dreh- und Angelpunkt entwickelte sich die Wirtin und zukünftige Schwiegermutter Webers, Anna Niederkircher vom Hotel zur Krone, die ebenfalls ein Quartier zur Verfügung stellte.
Man hat sich ja oft gefragt, warum ist diese ganze Aktion in Oberbaufuss eigentlich so unterm Tisch gehalten worden? Da haben ja viele Leute Bescheid gewusst, klarerweise. Und wir haben uns, oder ich habe mir eine Erklärung zurechtgelegt, und zwar folgende, dass sich viele Einwohner in Oberbaufuss gesagt haben, wenn die Anna Niederkircher, also die alte Wirtin, das deckt, dann wird das schon passen. Weil sie war so im Dorf, glaube ich, eine Persönlichkeit und eine Autorität. Sie war aber auch eine sehr bescheidene Frau.
Die Tochter der Wirtin, die Anni, war damals schon mit Franz Weber verlobt und hat ihn nach dem Krieg schließlich auch geheiratet. Weitere Gründe für die Verschwiegenheit: In Oberbaufuss gab es enge Verwandtschaftsverhältnisse. Jeder kannte jeden und viele Persönlichkeiten des Ortes lehnten die Nazis ab. Franz Weber selbst hatte 6 Geschwister, 5 Schwestern und einen Bruder. Und ohne die Hilfe seiner Schwestern, vor allem von Luise, Gretel und Eva, die von allen immer nur Fev genannt wurde, hätte die Mission gar nicht gelingen können. Mit der Rolle der Frauen hat sich Bernhards Frau Christine intensiv beschäftigt.
Die Luise war Krankenschwester, hat eine Uniform für den Fred Meyer organisiert und diese Krankschreibung und ich glaube auch Ausweise. Also das war schon eine mutige Geschichte. Die Gretel und die Fev waren als Boten sozusagen eingesetzt, wenn man sich vorstellt, die mussten da mit irgendwelchen Briefeln und Zetteln mit Informationen zu Fuß nach Oberbaufuss gehen und das dem Hans Wimberg zukommen lassen, der das dann weitergefunkt hat. Also das war nicht so bequem wie heutzutage, dass man da mit dem Auto 10 Minuten rauffährt.
Luise und ihr Umfeld versorgten Fred Meyer mit einer Wehrmachtsuniform und gefälschten Papieren, also einem Lazarett und einem Urlaubsschein. Und so bekam Fred Meyer Zutritt zum Innsbrucker Offizierscasino, wo sich hochrangige Nazis trafen und Pläne besprachen und Informationen ganz frei austauschen. Parallel dazu unterhielt er auch Kontakte mit Eisenbahnmitarbeitern. Außerdem hat Fred Meyer als französischer Fremdarbeiter getarnt, Zutritt zum Messerschmittwerk in Kemmerton erhalten. Das war ein ganz wichtiger NS-Rüstungsbetrieb. Am 20. April 1945 droht dann alles aufzufliegen. Fred Meyer wird in einer Wohnung in der Innsbrucker Anistraße 19 in Anwesenheit der Weberschwestern Gretel und Fev als Agent enttarnt und festgenommen. Das hat auch Folgen für die Schwestern gehabt, weiß Christine Weber.
Fev wurde ja, glaube ich, sogar gefangen genommen und hat in der Reichenau ist die interniert gewesen. Aber die Gretel konnte flüchten mit dem Hinweis, dass sie auf ihre Kinder aufpassen muss. Hat man sie gehen lassen und dann ist die aber wirklich abgehaut und hat wochenlang, ich glaube, irgendwo in Bayern, hat sich versteckt.
Als er dann gefangen genommen wurde, Fred Meyer in Innsbruck, hat anscheinend meine Großmutter die Kirchenglocken in Oberbaufuss läuten lassen.
Jetzt ist es auch für die beiden verbliebenen Spione eng geworden. Doch die Oberbaufer hielten trotz Gestapo-Razzia weiterhin dicht. Franz Weber hat ein neues Versteck gefunden, außerhalb des Ortes, und als die Gestapo nach ihm suchte, rettete ihn eine Frau.
Aber da war ja noch eine mutige Frau, also nicht nur aus der Familie, sondern die Frau Hörtnagel, gell? Sie hat auch Botschaften weiter transportiert und abgegeben. Und dann kam es ja so weit, dass eben Fred Meyer verhaftet wurde und Franz Weber sich dann besser verstecken musste. Der konnte dann natürlich nicht mehr im Gasthaus Krone bleiben und der ist am Berg hinauf und hat sich dort in irgendeiner Hütte versteckt. Es kam dann ein Trupp von Nazis und die wollten dann natürlich die Helfer von Fred Meyer finden. Und es gab dann ein Gerücht, ja, der Franz ist irgendwo am Berg oben auf einer Hütte. Und dann hat man diese Maria Hörtnagel gefragt, ob sie was wüsste. Und die hat man dann gezwungen, ihnen den Weg zu zeigen. Und die ist beinhart mit denen stundenlang am Berg rauf marschiert und ist natürlich zu ganz einer anderen Hütte gegangen. Und ich glaube, diese Soldaten waren dann schon so müde und erschöpft, dass sie nicht mehr weiter gesucht haben. Aber das war schon eine Leistung von der.
Erzählt Christine Weber. Wie es mit Fred Meyer nach der Verhaftung durch die Gestapo weitergegangen ist, das weiß Historiker Matthias Breit vom Museum Absam.
Mein Vater zum Beispiel war ebenfalls Gestapo-Häftling und hat den Fred Meyer offenbar getroffen. Er hat berichtet, dass er also kopfüber aufgehängt worden ist und schwer misshandelt worden ist, dass ihm durch die Nase Wasser eingeflößt worden ist, also Foltermethoden, die man von der US-Armee im Irak kennt. Und in Guantanamo, ihm gelingt es dann als schwer misshandelter Gestapo-Häftling am Lachhof in diesen Verhandlungen mit dem Gauleiter Hofer zumindest noch klar zu machen, wie realistisch die Zukunft bewältigt werden kann, dass es nicht darum geht, jetzt noch einen Nazi-Helden zu spielen, sondern lieber mit der Übergabe von Innsbruck und mit dem Aufruf, den Widerstand einzustellen, in ein Nachkriegsleben hinüberzusegeln.
Am 3. Mai schließlich wurde die Stadt Innsbruck als befreite Stadt den Amerikanern übergeben. Von den ersten Nachkriegstagen zeugen auch Fotos.
Also das muss vielleicht ein paar Tage nach der Befreiung aufgenommen worden sein. Ja, sie stehen da irgendwo auf einer Wiese in Oberberfuss. Man sieht im Hintergrund die Nordkette da in der Zierler Gegend und schauen recht selbstbewusst in die Kamera, würde ich sagen, gell? Die beiden Amis, der Fred Meyer und der Hans Wimberg, eben noch in amerikanischer Uniform. Die haben sie sicher sehr gerne hergezeigt. Und der Franz Weber in einem schwarzen Anzug mit Krawatte. Lustig, gell? Unser Hans tät sich heutzutage nicht einen Anzug anziehen für so ein Foto.
Nach dem Krieg verliefen die Lebenswege der drei Männer sehr unterschiedlich. Hans Wimberg ist Chemiker geworden und hat zuerst in den USA und später in den Niederlanden gelebt. Er starb 2011. Fred Meyer ging ebenfalls nach dem Krieg wieder zurück in die USA und arbeitete dort für einen US-Sender, für den es ihn sehr oft ins Ausland verschlug. Er starb 2016. Franz Weber wurde 81 Jahre alt und verstarb im Jahr 2001. Er hat sein Leben der Politik verschrieben.
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass das eine Freundschaft fürs Leben war zwischen Fred Meyer, Hans Wimberg und meinem Vater. Der Fred Meyer war ja ein harter Hund, wie man so sagen könnte, war ein harter Knochen, hat aber eine tiefe Verbundenheit und Zuneigung zu meiner Großmutter entwickelt, also der alten Wirtin Anna im Hotel Krone. Er hat auch immer gesagt, sie ist wie eine Mutter zu mir.
Franz Weber hat nach dem Krieg seine Anni Niederkirche geheiratet, die Tochter der mutigen Wirtin von Oberberfuss. Und diese hat zur Hochzeit, so erzählt man sich, ein Kleid getragen, das aus dem Stoff der zum Einsatz gekommenen Fallschirme gefertigt war. Was für ein Symbol. Franz Weber hat dann Jus studiert und seine politische Karriere begann er in den Jahren 1949 bis 1953 als Abgeordneter im Tiroler Landtag.
Mein Vater war also bei der Landarbeiterkammer angestellt, heute sagt man Direktor. Und damals hat es geheißen, leitender Sekretär der Landarbeiterkammer, Sektion Dienstnehmer für Knechte und Mägde, war er dort verantwortlich. Er war der jüngste Abgeordnete in Tirol, ist dann nach Wien noch gegangen, aber dann letztlich wieder nach Tirol zurück und ist natürlich ein ÖVP-Mann vom Scheitel bis zur Sohle gewesen.
In seiner Zeit in der Landarbeiterkammer, aber auch in seiner weiteren politischen Karriere, die ihn auch in den Bundes- und in den Nationalrat führte, hat sich Franz Weber immer wieder für eine bestimmte Gruppe eingesetzt.
Ja, mein Vater war ein sehr ruhiger, bescheidener Mensch. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Ich glaube, seine Umwelt als Kind war das Vieh und die Tiere und die Landwirtschaft zu Hause. Er hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt, glaube ich. Aber er hat dann schon, wie er auch Politiker war, schon sich Gehör verschafft und hat sich, glaube ich, gerade durch seinen Beruf an Landarbeiterkammer, zuständig für die Knechte und Mägde, Dort, glaube ich, hat er schon vieles geisten können. Dass diese Knechte und Mägde, die ja nichts gehabt haben, die waren ja abhängig von ihrem Chef sozusagen, dass die dann später einen Kollektivvertrag gehabt haben, dass sie dann später auch eine Versicherung gehabt haben, das war sicher die Leistung meines Vaters auch.
Jetzt fragt man sich, warum hat er sich so vehement für die Knechte und Mägde eingesetzt? Christine Weber hat dazu folgende Theorie.
Das kommt daher, dass ihm das ja bewusst war, dass der älteste Bruder den Hof übernimmt und die anderen mussten für den buckeln und hatten weder eine Versicherung noch eine Pension oder sonst irgendwas. Und das hat er wahrscheinlich in Oberberfus oder auch in seiner sonstigen Verwandtschaft, das wird er gesehen haben. Und das war ihm ein Anliegen, die zu versorgen. Das war ja auch ein Grund, warum die halben Leute nicht heiraten konnten früher, weil die mussten ja irgendein Vermögen oder sagen wir mal nachweisen können, dass sie eine Frau erhalten können und eine Familie. Da haben die meisten nicht geheiratet. Darum hat es auch so viele ledige Kinder gegeben, die dann alle geschmäht wurden und ihr ganzes Leben lang drunter gelitten haben. Gell?
Christine Weber, die Bernhard Weber im Jahr 1972 geheiratet hat, weiß von so manchen tollen Begegnungen ihrer Schwiegereltern Franz und Anni Bescheid. Und davon zeugen auch die Fotos in dem Album, das Christine Weber gemacht hat.
Das ist bei der Staatsvertragsunterzeichnung im BWT, waren die auch eingeladen. Nicht schlecht, gell? Und bei den Recherchen zu diesem Buch hat der Bernhard zum Beispiel in der Parlamentsdirektion in Wien nachgefragt und da bekamen wir zum Beispiel das, seinen Ausweis damals. Und bei der ersten Sitzung am 17.05.55, also erste Sitzung des Parlaments nach dem Staatsvertrag, da ist er auch irgendwo da.
Ja, man muss einmal festhalten, wir haben 5 Enkelkinder zwischen 8 Monaten und 19 Jahren. Wir erzählen immer wieder vom Urgroßvater, was der gemacht hat, zum Beispiel eben der Fallschirmabsprung am Gletscher und das imponiert ihn natürlich schon. Natürlich auch, dass er desertiert ist, mein Vater, das ist ja kein Geheimnis. Wir haben ihm auch erklärt, was heißt desertieren eigentlich, warum ist er desertiert, weil er eben gesehen hat, dass er mit diesem Regime eigentlich nicht mehr konnte und sich gedacht hat, wenn der Hitler diesen Krieg gewinnt, dass Österreich und Tirol nicht mehr das ist, was er eigentlich möchte.
Bernhard ist stolz auf seinen Vater. Er und sein Bruder Manfred erzählen auch gerne, wie sie ihn als Mensch wahrgenommen haben.
Ja, also wir sind grundsätzlich auch nach religiösen Werten erzogen geworden, aber Werte wie Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Empathie, Verantwortungsbewusstsein, diese Dinge hat man uns beigebracht.
Was lässt sich heute aus dieser Geschichte lernen? Dafür gehen wir zurück ins Museum Absam. Historiker Matthias Breit hat die Geschichte der Operation Greenup mit dem Autor Peter Pilker aufgearbeitet. Er plädiert dafür, der Person Franz Webers vor und nach dem Krieg zu gedenken.
Der Franz Weber ist also nicht der Wehrmachtsdeserteur, der dann wieder in der grauen Masse anonym verschwindet, sondern der agiert ja weiterhin politisch in Tirol und hat also für die Sozialpolitik gerade am bäuerlichen Sektor ganz eine wichtige Rolle gespielt. Also seine Karriere und sein Wirkungsbereich endet ja nicht 1945. Und daher wäre es so wichtig, auf das hinzuweisen, dass also nicht nur die vielen reingewaschenen Nazis wieder aufgetreten sind und wieder aufschlagen und wieder in die Parlamente kommen und wählen können, sondern dass eben auch die Antifaschisten in der Zweiten Republik eine Rolle gespielt haben.
Die Geschichte von Franz Weber und seine Mitstreiterinnen und Mitstreitern sollten auch gerade junge Menschen kennen, ist die Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann überzeugt.
Ich finde es deswegen sehr entscheidend, damit, glaube ich, den Menschen immer wieder bewusst wird und auch den jungen Menschen, die nachkommen, wie wichtig Demokratie ist, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, dass man Demokratie auch pflegen muss. Darum machen wir auch immer sehr viel Werbung dafür, dass auch Schulklassen zu uns in den Tiroler Landtag kommen, sei es bei Landtagssitzungen oder einfach das Landesparlament kennenzulernen, um dieses Bewusstsein zu schärfen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in einem demokratischen Land leben können.
Doch die Frage bleibt, wie kann diese Botschaft an Jugendliche gebracht werden? Der Tiroler Landtag hat sich für die Förderung eines Schulprojekts entschieden. Dieses hat am Gymnasium Paulinum in Schwaz stattgefunden. Genau jener Schule, die auch Franz Weber besucht hat.
Und so haben Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Lehrkörper wirklich eine großartige Ausstellung entwickelt. Und ich war wirklich total beeindruckt, auch von der Größe und vom Umfang von dieser Ausstellung und wie das erarbeitet worden ist. Also was so sehr ein spannender Weg durch das Leben von Franz Weber war.
Wollt ihr euch nun auch auf die Spuren von Franz Weber, Fred Meyer und Hans Wienberg sowie den mutigen Frauen machen, ohne die die Mission GreenUp nicht möglich gewesen wäre? Dann hat Historiker Matthias Breit eine gute Nachricht.
Es gibt seit einigen Jahren einen Spaziergang, eine Führung durch Innsbruck entlang der Schauplätze der Operation GreenUp, ausgehend von der Arnichstraße, wo Fred Meyer verhaftet worden ist, über verschiedene andere Adressen bis in die Herrengasse, also die ehemalige Gestapo-Zentrale. Und diese Führungen kann man kostenfrei und ganz unbürokratisch beim Gemeindemuseum Absam über die Telefonnummer 0676 84 05 32 700 kostenfrei buchen.
Ganz zum Schluss wollen wir jetzt noch die letzte Frage auflösen. Was hat der Landtag mit Quentin Tarantino zu tun? Ja, der amerikanische Kultregisseur hat die eben erzählte Operation GreenUp als Grundlage für seinen Oscar-gekrönten Film Inglourious Basterds verwendet. Ihr seid von selbst auf diese augenscheinliche Querverbindung gekommen.
Ooh, that's a bingo!
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass die Geschichte vom ehemaligen Landtagsabgeordneten Franz Weber und der Operation GreenUp euch genauso fasziniert hat wie uns. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert bitte Adlerohren Tiroler Landtagsgeschichten auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Lasst uns eine gute Bewertung da und teilt uns eure Gedanken dazu mit unter adlerohren@tirol.gv.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Euer Feedback ist uns nämlich wichtig. In der nächsten Folge von Adlerohren geht es um die Kunst der Rede oder wie man mit Worten Politik macht. Wie schaffe ich es, dass die Menschen mir zuhören? Was hat Haltung eigentlich mit einer guten Rede zu tun? Und wie funktioniert die Feedback-Kultur im Tiroler Landtag? Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Servus, pfiat euch und bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verlosen zwei Karten für das Stück Codename Brooklyn, das sich mit der Operation GreenUp auseinandersetzt. Und zwar für den 17.05.2025 in den Innsbrucker Kammerspielen. Zur Verfügung gestellt vom Tiroler Landestheater. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wenn ihr die Karten gewinnen wollt, müsst ihr uns nur diese eine Frage beantworten. Wisst ihr, für welchen Geheimdienst Franz Weber und seine Mitspione in Tirol tätig waren? Schickt uns die Lösung, die ihr auch in Folge 1 hören könnt, an adlerohren@tirol.gv.at mit dem Betreff Operation GreenUp. Einsendefrist ist der 5. Mai 2025 um 23.59 Uhr. Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr unter adlerohren.at.